Willkommen zu dieser 263. Ausgabe von Europe Calling. Ganz besonders begrüßen darf ich unsere heutigen Diskussionsgäste aus den USA und aus Deutschland und Europa natürlich überall und euch alle, die heute Abend live dabei sind. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf heute Abend moderieren. Heute dreht sich alles um das Thema Gas, Erdgas. Als uns vor ein paar Wochen Georgiou angeschrieben hat und fragte, ob wir gemeinsam nicht mal ein Webinar zu Venture Global machen wollen, war ich erstmal ziemlich planlos und doch dann, was er dann erzählte, änderte das. Und deswegen machen wir heute dieses gemeinsame und wirklich sehr spannende Webinar, in dem wir ganz tief in den US-europäischen Gashandel einsteigen und alles, was damit zusammenhängt. Ich freue mich schon sehr drauf. Danke, Andy, für die Zusammenarbeit und freue mich selber richtig viel zu lernen. Das ist eines dieser Webinare, wo auch die Moderation noch einiges dazulernt. Doch bevor es losgeht, ein paar Hausmitteilungen. Wir werden heute einen Mix aus Deutsch und Englisch sprechen. Solltet ihr dabei Unterstützung brauchen, haben wir zwei wunderbare Dolmetscherinnen. Mit dem kleinen Globus in der Kontrollleiste könnt ihr die Sprache auswählen. I'm just repeating this in English. So we speak German and English today in a wild mix. If you need help with that, you can choose the interpretation function, the control panel on mobile devices. It's often found under more or three dots. And there you can choose the language you want to listen to and also mute the original sound if you choose to. Und wieder zurück auf Deutsch. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido. Den Link dazu seht ihr gleich im Chat. Und stellt gerne dort eure Fragen, bewertet die der anderen, denn wir haben über 1200 Anmeldungen, und nur so können wir bei so vielen Fragen auch die stellen, die euch dann am meisten interessieren. Danke auch an meine Kollegin Amelie, die im Hintergrund heute bei den Fragen unterstützt. Und den Link, wie gesagt, seht ihr gleich im Chat. Wie immer wird Eurocalling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Und das war es jetzt auch schon mit den Hausmitteilungen und ich wechsle mal ins Englische für unseren ersten Gast. So first, welcome as our first guest, Justin Mikulka, who is an investigative journalist and head of communications at the US non-governmental organization Oilfield Witness. And regular listeners to Europe Calling will already be familiar with Justin, because last year we hosted a fascinating webinar on methane emissions from oil and gas production in the US. And he knows the ins and outs of the key players in the sector, including Venture Global. And that's why we are really, really looking forward to your talk opening this webinar on that topic. Justin, great to have you, and you have the floor.
Hi, thanks for having me. Have I shared? See if I can share my desktop. Oh, this one should do it. Just a second. I'm going to be talking today about the finances of Venture Global and the LNG. But I think, as Maximilian mentioned, I also my organization does a lot of work on methane emissions and climate change, and we've looked at the LNG exports of the U.S. more than most organizations. And as we are seeing record heat hit Europe and India and lots of places in the world right now. I think it's critical to keep in mind that methane, LNG is liquefied methane, and the science is very clear that the most important thing we can do to address rapid warming is to reduce methane emissions from oil and gas. And a lot of them are coming from LNG. But today I want to talk about energy security and finances and the relationship between Venture Global and the Trump administration. And so this morning there was a headline that says European gas rises on US-Iran uncertainties, LNG disruptions. And so I think we're all learning about the energy security issues when you are importing your LNG for your country. And so this is just an ongoing issue, but a reality of if you are going to rely on imported LNG, these types of disruptions are going to be part of that. This quote is from the CEO of Total, and Total is a multinational oil and gas company based in the EU. And here he was talking in an article about Venture Global and the finances of Venture Global, and saying to a colleague, "What is the trick? because Venture Global is selling their LNG more cheaply than other companies, which is one of the reasons why they're moving lots of volumes. But I think as we move through this whole discussion today, I think it's good to remember that phrase. Like, what is the trick? Like, what is actually going on here? Why is this company being successful, and what does the future look like? So the in 2024 or 2023, I guess, when Trump was running for re-election, he called a meeting and got the heads of the major oil and gas companies in the U.S. together, and he told them that if they gave him $1 billion, he would basically get rid of all the environmental regulations that they didn't like, and also actively work against the adoption of renewable energy. And unfortunately, that was a good deal for them. And since they, despite always talking about US energy being clean, their ideal scenario is not having any regulations. And so they handed over the money, and Trump got elected, and the regulations are gone. But Venture was at that meeting. In that article about that meeting, the first CEO mentioned was Mike Sabel. So we're dealing with a company here who one of their main competitive advantages is they have a direct line to the Trump White House. When we think about, again, thinking about climate change, the last thing we should be doing is loosening the regulations on the fossil fuel industry. But there was another meeting after Trump was re-elected, and the two founders of Venture Global had another meeting in the White House, and this was where. But what happened after that meeting was they bought more of their own stock. Now, traditionally in financial circles, if you meet with the top regulator and then leave that meeting and buy a lot of your own stock before the public is aware of the results of the meeting, that's called insider trading. And that is what one U.S. senator had asked about. Well, this looks like a lot like insider trading. So I think this is another example of where they're directly tied to the White House. And I would suggest if you're unsure of like the Trump administration has not only gotten rid of the environmental regulations around methane and around pretty much every toxin that comes out of industry in the U.S. But insider trading used to be illegal in this country. But if you just in your spare time, if you do a web search for insider trading Donald Trump, you will get a lot of information to show that basically the president is also profiting from insider trading. So we're in an environment where people like this, who are close with the president, have a distinct advantage, are not being held accountable for things that we used to consider crimes. Venture Global is also. This is an interesting situation. They're in legal battles with their own customers. So the way LNG contracts typically work is they were signed for about 20 years. And so Venture Global had contracts for its new facility in Louisiana, CP1. And that was coming online and becoming operational right when the Ukraine war started. And so, as I'm sure you're aware of, in the EU, gas prices skyrocketed then. And everyone was scrambling for gas because of the issues with Russian gas supply. And so the price of LNG on the spot market, if you just wanted to go out and buy it, tripled, or it went up in a huge amount. And so what Venture Global did during this time, they had contracts to start delivering LNG to their customers at an agreed upon price, which was much lower than the market rate price at that time. And so they told their customers, we're not really operational, we're not going to honor our contract. And they sold billions of dollars of LNG at much higher prices and made a lot of money. But BP and other large companies brought it to arbitration and said, we had contracts, you didn't honor the contracts. And BP so far has gotten $1 billion back. But again, this is when you think about a long-term business model, if a company is not honoring contracts with its own customers, it's a unique, I think, situation in business. Reuters reported around at the time that we were learning about this arbitration that this was one of the biggest disputes in the industry's history. And the combined claims against Venture Global were $5.5 billion, which is a significant amount of money for that company's finances. And so When I was putting together these slides, I was doing some searches for some news articles, and I thought this was an interesting combination because what Venture Global was doing, while they're making money selling it to Ukraine, they were still a private company, but then they went public through an IPO in early 2025. The hype for this IPO was incredible. It was done by the leading bank, Goldman Sachs. They were talking about this being the biggest energy IPO ever. There were comments about how it would be valued more than BP. So this one company selling LNG in the US was going to be bigger than BP financially. As you can see from the search result that came right below that, it was a big flop. And by March, they had wiped out $39 billion of the value after the IPO. So the investors who bought into this IPO and bought into the hype lost a lot of money. And so here you can see it's a stock chart where at the IPO, it was around $25. And these days were around $13. I will point out that if you look at this in this March-April timeframe, where we are still significantly at a lower price, one of the executives at Venture Global, it was reported recently, sold. He had 2 million shares in the company. He sold them all. And he made about $20 million. But when your executives are cashing out, when you're this new into a company, when they're benefiting from the current financial environment, that person should know better than anyone what the future of Venture Global looks like. And they took their money, they cashed out. So I think that that's another sign of what is the trick here? What's going on? I think there are a lot of financial questions that need to be answered. All of that said, the two guys who are having those meetings in the White House both are worth probably around $10 billion today. They were worth $24 billion until the stock price crashed. That is paper money, right? They haven't cashed all of that in. But an executive in this business is going to get rich, even when the people who invested in their company in the IPO lost half their money. So it's a very good gig to be a LNG CEO, but it's not good financially for many other people. An important thing about venture going forward is they have a lot of debt. This is a company that's been borrowing lots of money to build these export facilities. And when you look at companies, typically you would not want your debt to be a greater amount than the total market value of your company. That's a warning sign. And that's exactly where Venture Global is right now. And they're continuing to borrow more money. So there are real questions. Venture Global has made a lot of money in that instance during the Ukraine war when prices spiked and they were able to sell at those high prices. But in the regular markets and what's the coming glut of LNG that we still expect through year 2030, there's going to be a lot of LNG available. It'll be harder to make money and to pay back that debt. So there are real questions about that. When you have a large public company like this, you get a credit rating from these credit agencies. In October, one of those agencies downgraded Venture to negative, and one of the main points was they have a lot of debt, and there are questions: will they be able to pay it back? This quote is from it's on. I've never seen something like this before in an annual report, but this is from Venture Global's annual report where they're warning investors, if you invest in our company, and all companies do this, they list all the things that could go wrong. But this one is our indebtedness levels and the fact that we may be able to incur substantially more indebtedness, which may increase the risk created by our substantial indebtedness. That's someone telling you they have a lot of debt and there's a real risk they may not be able to pay it back. And so I think that the financial position of this company, as you know, for all of the reasons I've just mentioned, there are real questions about it. And so if the EU is looking to contract more with this company or build stronger partnerships with it, there certainly are a lot of reasons to be to second guess that and just the future financial health of this company. And I think one of the best indications of that is the stock price is going down right now, even though gas prices around the world are high. So it looks like investors are looking at the future and saying, all right, it's Venture Global's best days are behind it. And so I mentioned at the beginning of this talk that we really need to get off LNG because it's liquid methane and all of the emissions that are helping drive rapid climate change that more and more people realize is becoming a serious issue. But a very simple reason why Europe should be getting off of LNG is economics. We know how prices went up when Ukraine invasion happened. We know how prices went up with the Iran war. But we can see within the EU, Italy is highly dependent on gas. And I saw something, the numbers are changing, but Italians are paying many multiples of what people in Spain are paying for electricity. And it's a very simple reason. Imported gas is very expensive. It just went up another 50% since this war. And countries that are investing in renewables and battery storage are paying less. And that's not going to change. So as renewable prices come down and battery prices come down, gas prices are continue going up and are very volatile. I mean, a very simple reason for energy security, but for economic security, the idea that the EU would be embracing LNG at this point instead of running away from it as quickly as it could, is it's a poor economic choice. It's a horrendous climate choice. And then there's just the energy security issues and the volatility. And it's tough to run your industries on an input cost like LNG when it moves up and down so much. And that's been a problem for European industry. So I think I'm looking forward. James is going to talk a lot more about the impacts of Venture Global in the US, but I think for now, that's I think that's the economic picture, which I think is troubling. And I think at some point, more people will understand the answer to the question, what is the trick here? Thank you.
Thank you very much, Justin. And you already gave a perfect transition to James. I just want to say it's like, because we didn't say it explicitly at the beginning, but Venture Global, as I understood it correctly, and maybe Justin, you can just give in the beginning the little window here, is the biggest, if not one of the biggest, suppliers of LNG to the European market. So that's why it's important that the company is so unstable. So it's just a huge chunk of the LNG market is dominated by this company. And why this domination and this company is also specifically problematic, we will hear from James Hyatt. He's from a better from For a Better Bayou. That's the right title. He's the founder of it. It's a movement, a local action movement in Louisiana. And James is an expert in climate resilience, and he specializes in coastal science, flood resilience, and community engagement. Lives in Lake Charles, Louisiana, says the internet. And he will report on the impact of gas export terminals and all the things Venture Global is doing in his state, and I guess beyond, depending on how you watch the sea. James, the Gulf of America, right? That now that we
Yeah,
have to
Gulf of
say.
Mexico. We will call it Gulf of Mexico here in this presentation. Thank you so much. You cannot believe everything that's on the internet. My name is James Hyatt. I'm a former oil and gas worker. We used to work in a refinery, and we're here in Southwest Louisiana, which is on the Texas border, is where Lake Charles is. Let's see. And I just wanted to start off by saying, it's more than just the economics what we're talking about. These companies use people's lives and livelihoods as externalities, as things that do not fall into their accounting sheets, the public health impacts, the premature death and suffering is always accompanying this dependency on fossil fuels from the moment it is extracted and fracked in West Texas along the compressor stations to the export facilities. There is suffering in communities that does not show up on these balance sheets, but shows up in people's lives. This is aerial view of Calcasieu Pass, Venture Global's Calcasieu Pass, and you can see it is directly on the Calcasieu River at the Gulf of Mexico. I wanted to bring in a bit of climate. We are very familiar with hurricanes in South Louisiana. This is the number of storms just from 2005. People are familiar with Katrina, which just devastated New Orleans, but we had on the same year, 2005, we had Hurricane Rita, which destroyed much of Cameron Parish in southwest Louisiana, followed by Ike and Gustav and Barry and Delta and Zeta and Ida and Laura. I can keep naming the storms that are coming because of our collective dependency on fossil fuels and adding more and more greenhouse gases into the atmosphere, which drive the climate chaos that we are seeing and are experiencing. And at the same time, we are watching companies like Venture Global. This is an aerial view of a satellite shot of the town of Cameron in Cameron Parish. You can see the already built Calcasieu Pass here. This is the one that they sold. They sold their cargoes for 3 years on a spot market and made record profits while not honoring their contracts. But we have to understand they're building these in places where people have lived. Not only here in southwest Louisiana, they are doing this in Texas as well, in Corpus Christi. They're trying to build some in Brownsville, in Freeport, in Port Arthur, and south of New Orleans, in Plaquemines. They have built the Plaquemines LNG facility, Venture Global has. This is a shot, a satellite shot from just a few weeks ago on May 12th. You can see the sprawling, the already existing Calcasieu Pass, which is operating, and this entire CP2. This is their newest build that's going on. And if you take a note, you can see these are people's houses. This is where people have lived for generations all along here within half a mile of this facility. There are people who are still living there and are having to put up with the crazy construction and traffic while this is going on. But this footprint right at the mouth of a river, right where hurricanes literally came in 2020, two hurricanes 6 weeks apart, devastated this entire area. And we're building the one of the causes of this climate chaos right in the path of the storm. And besides the ongoing climate, we also see sea level rise. This is the mouth of that river, and you can watch that beach erode from the very bottom of the screen as it moves all the way up. We are losing land in Louisiana. A football field every 90 minutes is what they say. This is not sustainable, what we're doing, and we are all complicit, especially if we switch our dependencies from Russian gas to European gas. If we change one fossil fuel flavor from coal to gas, we are still doing the same thing. We are still extracting carbon from underground and adding it to the atmosphere that is driving a planet that will be uninhabitable and unlivable. I want to speak a little bit about the other plants that are proposed and being built in southwest Louisiana. This one has a few old names. The Driftwood LNG had been bought out by an Australian company. The names have changed, but the fact and the impact to the community remains the same. We are seeing that a few small companies and a few small people are making profits hand over fist while they're inducing suffering, not only to the local livelihoods of fishermen and oystermen, and causing public health concerns such as headaches and nosebleeds and asthma, premature death and suffering, miscarriages go up whenever there is fossil fuel infrastructure nearby where people are living. One fact that we found in the compendium of LNG and fracking is that children who grow up near frack sites, which is where this gas comes from, are 2 to 3 times more likely to have leukemia. Children having leukemia because of our dependency on fossil fuels. We should get off of this stuff as quickly as we can, not just because we care about the people who are living alongside this, but because it's coming for us, because the climate chaos is coming for all of us. This was a church built in Cameron Parish. It is the Star of the Sea. This is the only the church was destroyed in the hurricanes in 2020, but this monument is still there. It says, "Do not harm my children." She's pointing at the mouth of the river. She is talking about hurricanes because in 1959 and 63 we had hurricanes, but it wasn't for 60 years. That we began having the string of hurricanes that started since 2005 in this area. I think she's not only pointing to the mouth of the river to say do not harm my children, the storms, but also each other, the humans. Do not build something that causes such suffering in this place. This is a mural that is on the shrimp house in Cameron Parish, where 2510 was the population in early 1980s. They were the largest shrimp house, the largest seafood producer in the United States. But now that has been replaced by these LNG facilities. We live on a river that is not like the Mississippi. We are not a mile wide. We are about 1,400 feet, 1,000 meters wide. This cannot really move more than one ship at a time in one direction. There's not enough room in this place. And on top of that, the creatures in the sea, the life that moves in and out of these estuaries are dependent upon this pathway to the Gulf of Mexico. This was a ship. Our friend John Allaire took this picture back in 2023. What a moronic, oxymoronic thing to call an LNG tanker clean energy. There's nothing clean about extracted carbon that is being frozen and piped and shipped across the ocean. It is the extraction and the combustion of fossil fuels is driving the climate chaos that we see. I wanted to show you this too. This state, Louisiana, should be one of the richest states in the country, but we have unfortunately bent over backwards for corporations time and time again for decades, to the point that Louisiana has the highest poverty rate in the wealthiest country that has ever existed. We are the poorest state in this country, and we are promised prosperity time and time again, whether it's offshore oil or gas. None of this comes to fruition. There are not enough jobs to support these people. The lies of the industry continue to come out, and our politicians continually bend over backwards. That is, you may know him as the special envoy to Greenland, but he is the governor of Louisiana, who is in the pockets of these corporations who only seek to extract and maximize their profit margins. I don't know how much time I have. I'm probably running way over, but I wanted to point out to these people who are being affected. This was taken early last year. In 2025, I went out oystering with these folks who live off of the water. There's an oyster season, a shrimp season, crabs. All of this is abundant in this place. We live in a sportsman's paradise. The ecology here allows for quite a lot of biodiversity and supports massive amounts of seafood. Unfortunately, the continued extraction and exploitation of these companies have caused great harm. This picture has about 30 oystermen. These ships that come through on this small river send huge wakes and waves that have flooded boats. I invite you to visit gulfrising.com if you want to listen to a firsthand experience of an oysterman who had his boat sunk by an LNG tanker. And this is what prosperity looks like. In the foreground, you see a business, a building that has been destroyed by the hurricanes and not fixed. Meanwhile, here comes the Moran Gas Andros, which is transporting gas, the LNG, from Cameron LNG, another export facility just a little bit up the river, that went to Europe. This gas went to Europe. Meanwhile, the people in Cameron are still suffering. In August of last year, Venture Global, in their rush to hurry up and build their facility, spilled mud directly outside of these containment areas. It's hard to see in this picture, but this is, they were supposed to be building marsh. Instead, mud spilled out this causeway, this conveyance channel into this river. This is the lake. This is where the oystermen have farmed oysters on top of the water. They're floating. All of this mud, smothered oysters, completely destroyed the oyster season this year, where they should have been able to oyster for 180 days from September till April. They had 18 days of oystering, and 11 and a half million farmed oysters were destroyed because this mud got out and caused conditions that wrecked the oysters. These were floating on top in cages. They should not have any mud on them, and pockets of mud were found in the shells, and they're unmarketable, unedible. People cannot eat these. On top of that harm, this is a pipeline for Delfin LNG, which is an offshore LNG that exploded in February 3rd of this year, just a few months ago. This is a Jeep that is inside that hole where the massive explosion happened. All of this is a mad rush to get gas frac gas out to markets. So the demand is real. And so that's part of why I'm here. We are here because it is a supply issue, but it's also a demand issue. And we have got to get off of this addiction to fossil fuels. Our home is not a sacrifice coast. This is fishermen and oystermen who joined me outside of an LNG conference that happened in October of last year to say that to think that the wealthiest country that has ever existed could actually regulate and enforce the laws that are on the books requires them to not be in the pockets and not be held hostage by lobbyists and corporate interests and to actually put the people's interests ahead of everything. I'll stop there. My name is James Hyatt, and feel free to follow us on Instagram or TikTok or YouTube or whatever at Better By You. And thank you so much for coming this evening.
Thank you, James. This was so immensely powerful. Thank you so much. Really, really strong. And I think this really shows another light besides the economics, what it actually causes for the people on the ground in the community. So thank you so much. And thank you for your work and everyone who's involved in the community and doing the actions. So I'm going to switch to German, to Julian Schwarzkopf, weil wir nämlich jetzt, haben wir jetzt gesehen, die US-Seite gesehen, jetzt wollen wir auf die europäische Seite gehen. Julian Schwarzkopf ist Teamleiter Gasausstieg bei der Deutschen Umwelthilfe, einer großen Umwelt- und Klimaorganisation in Deutschland. Und Umwelthilfe ist dafür bekannt, dass sie sehr viel juristisch auch gegen Unternehmen wie Venture Global und anderen vorgeht und sehr viel Wissen und Erfahrung damit hat. Und deswegen bin ich jetzt total gespannt, was Julian quasi von der europäischen Seite einmal sagt, wie mit dem Unternehmen hier umgehen und ganz generell, glaube ich, auch ein bisschen den Blick auf den europäischen Gasmarkt werfen wirst. Julian, schön, dass du da bist.
Ja, danke Max. Danke auch James und Justin. Ich teile mal meine Folien. Ich sehe sie auch schon. Genau, wie du richtig gesagt hast, spreche ich heute aus deutscher und europäischer Sicht über Ventures Global, Deutschlands problematischsten LNG-Lieferanten, wie ich es hier betitelt habe. Als erstes zur Einordnung schauen wir uns mal die Gasimporte aus Deutschland an und wie sich diese im Laufe der Zeit entwickelt haben. Früher war Venture Global nämlich gar kein Gaslieferant von Deutschland. Das änderte sich erst vor wenigen Jahren. 2022 gab es einen massiven Shift weg von russischen Gaslieferungen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und ab dann gab es auch erstmals direkte LNG-Lieferungen über deutsche schwimmende LNG-Terminals. Auch verstärkt Lieferungen über Belgien und die Niederlande, wie man hier sieht, wo es auch zum Teil um LNG geht, was dann dort angelandet wird und über Pipelines nach Deutschland kommt. Zudem gab es 2022 eine ganze Welle neuer LNG-Lieferverträge. Die schauen wir uns jetzt auf der nächsten Folie an. Wir sehen, das ist ganz, ganz schön viel. Insbesondere, wenn wir uns angucken, 2024, ja, wenn wir nochmal zurückdenken an die letzte Slide, das ist der Teil LNG. In den kommenden Jahren wird es noch deutlich steigen, weil das halt Mengen sind, zu deren Abnahme sich jetzt deutsche Importeure verpflichtet haben. Und davon kommt das meiste LNG aus den USA. Aktuell sind es über 90%. In den kommenden Jahren sollen dann auch noch verstärkt andere Lieferquellen hinzukommen. Aber USA bleibt mengenmäßig der größte Lieferant. Und wenn man sich die Unternehmen anschaut, die das Gas nach, das LNG nach Deutschland exportieren, da ist Venture Global das Unternehmen, was die größten Volumina nach Deutschland bringt. Insgesamt sind es ungefähr 5 Millionen Tonnen pro Jahr. Oder werden es in Zukunft sein, wenn die Lieferverträge von Venture Global, auf die ich gleich noch eingehe, dann greifen. Also ne, wir sehen hier unten die gestrichelte Linie mit 5. Im Prinzip kann man das durchziehen. Das alles soll dann Venture Global sein, der größte Einzellieferant. Und von Seiten der Importeure sind es die SEFE und ENBW, Energie Baden-Württemberg, die beiden größten LNG-Importeure, die auch Lieferverträge mit Venture Global abgeschlossen haben. Wenn man das alles aufsummiert, diese Mengen, dann kommt man bei 442 Milliarden Kubikmetern LNG aktuell raus. Zum Vergleich, der deutsche Gasverbrauch pro Jahr ist etwa 80 Milliarden Kubikmeter und ist sinkend, ist außerdem auch schon deutlich niedriger als noch vor der Krise 2022. Die erneute Energiekrise um den Iran ist ein weiterer Impetus, allein über den Markt den Gasverbrauch auch weiter zu senken. Und dann gibt es natürlich noch die Klimaziele, die gerne, hat man den Eindruck, von unserer Regierung mal vergessen werden. Wenn man sich dann die Lieferverträge mit Venture Global genauer anguckt, ja, fällt auch auf, es handelt sich hier insbesondere um Unternehmen SEFE, das war früher Gazprom Germania, wurde dann verstaatlicht, ist also komplett in Hand des Staates, und EnBW, was in Hand des Landes Baden-Württemberg ist. Das sind also öffentliche Unternehmen. Das ist besonders brisant natürlich, weil alle finanziellen Risiken, ja, die mit diesen Lieferverträgen zusammenhängen, dann auch den Steuerzahlern zu Lasten fallen können, wenn man sich hier verkalkuliert. Auch die Laufzeit der Lieferverträge ist hochproblematisch. Auf der vorigen Slide, ich gehe noch einmal zurück, sieht man, die Lieferverträge laufen teils bis 2046. Ein neuer, der hier nicht drin ist, den gibt es sogar von RWE mit Glenfarne, anderes Unternehmen, der bis 2049 läuft. Und die Lieferverträge mit Venture Global laufen über 20 Jahre bis 2046, also über das deutsche Klimazieljahr 2045 hinaus. Und wie gesagt, durch gerade die öffentliche Beteiligung hier mit diesen besonders problematischen Unternehmen besonders schwierig. Es ist auch so, dass nach dem deutschen Klimaschutzgesetz Träger öffentlicher Aufgaben, dazu zählen eigentlich auch öffentliche Unternehmen, die Klimaziele in ihrem Handeln berücksichtigen müssen. Das scheint aber nicht aktuell handlungsleitend zu sein für deutsche LNG-Importeure. Was bedeutet das dann in der Gesamtschau? Das sind jetzt Zahlen für die Europäische Union, aber die Situation in Deutschland sieht relativ ähnlich aus. Das bedeutet in Summe, dass wir auf ein massives Überangebot von LNG zulaufen. Das ist auch der von Justin schon beschriebene Buyer's Market. Wir werden also weit mehr Gas haben, als wir innerhalb der Klimaziele überhaupt verbrauchen können. Ja, das ergibt sich, wenn man sich diese neuen LNG-Verträge anguckt und darüber legt, was wir bereits schon an Pipeline-Lieferungen haben und auch an eigener EU-Produktion. Ja, und das hier ist verglichen mit dem EU-Klimazielpfad der Europäischen Kommission in Gelb. Ist noch ein verglichen mit anderen unabhängigen Studien relativ konservatives Szenario, aber auch in diesem Szenario haben wir jetzt halt eben schon mehr Gas, als wir brauchen. Wir werden nicht alle Lieferverträge brauchen, die abgeschlossen wurden. Dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert dann? Werden die Klimaziele geopfert und das Gas wird trotzdem verbraucht? Wird das Gas reexportiert auf einen Buyer's Market? Wird schwierig und auf jeden Fall nicht besonders ökonomisch. Besonders problematisch, wie gesagt, weil am Ende einiges davon auch auf die Steuerzahlenden zurückfallen könnte. Und das übt jetzt auch schon einen fossilen Lock-in-Effekt aus, weil auf der Basis dieser Verträge, dieser langfristigen Verträge, natürlich auch Infrastruktur gebaut wird. Hier gucken wir uns einmal an, was in Deutschland geplant ist. Wir haben auf der linken Seite fossilen Gasbedarf im Jahr 2030 nach Angaben der Bundesregierung und auf der rechten Seite, was in 2030 an LNG-Importkapazität vorhanden sein soll. Ja, das ist über die bereits genehmigten sechs schwimmenden Terminals hinaus. Es sind noch feste Terminals geplant, zum Beispiel Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Stade. Da zeigt sich selbst, verglichen mit den konservativen Verbrauchsschätzungen der Bundesregierung, bauen wir hier schon eine massive Überkapazität aus. Auch das wird teilweise direkt finanziert aus Steuergeldern, beispielsweise das Chartern der schwimmenden Terminals oder die Absicherung des Terminals Brunsbüttel mit einer eigens genehmigten Beihilfe. Es ist also neben den Umweltauswirkungen vor Ort, die es auch auf deutscher Seite gibt, ja, da reden wir über Lärm, Belastung, Luftverschmutzung, Wasserbelastung, auch Naturschutzgebiete, die teilweise an diese Terminals angrenzen. Das Terminal Wilhelmshaven soll sogar in einem Naturschutzgebiet direkt gebaut werden. Neben diesen Umweltauswirkungen ist es auch ein massives Stranded Asset Risiko. Auf der anderen Seite des Atlantiks sieht es ganz ähnlich aus. Auf US-Seite wird kräftig gebaut. Die ohnehin schon beträchtlichen Exportkapazitäten sollen massiv noch weiter ausgeweitet werden. Allein von der Menge sieht man hier auch, es geht um viel mehr, ja, als nur das Ersetzen der russischen LNG-Lieferungen. Die US-Regierung hat große Pläne, noch mehr Öl und Gas und insbesondere noch mehr LNG in die Welt zu verschiffen. Das ist auch einer der Gründe, dass die USA die EU gerade so stark dazu drängen, immer weitere Verträge abzuschließen. Sieht man im Kontext des EU-US-Handelsabkommens beispielsweise mit dem unheiligen Verbrechen, was ich die Versprechen, Entschuldigung, vielleicht ist es letzteres auch, was sich die EU von den USA hat abringen lassen, 750 Milliarden US-Dollar zusätzlich an Energieimporten aus den Vereinigten Staaten zu importieren. Und finanziert wird das Ganze auch noch unter ganz großer Beteiligung deutscher Banken, die von Anfang an als Finanziers Seite an Seite mit den US-LNG-Konzernen standen. Allen voran die Deutsche Bank. Links sieht man hier die Zahlen insgesamt. Ja, rechts sind dann nochmal speziell die Banken aufgelistet, die Venture Global unterstützen. Weil ich mir auch Sorgen um die Zeit mache, gehe ich jetzt hier nicht weiter drauf ein. Sie sehen, welche Banken das sind. Also da fließt viel deutsches Geld in diese extrem schädliche Infrastruktur, die auf beiden Seiten des Atlantik unsere Klimaziele sabotiert. Warum ist das Ganze so problematisch? James sprach bereits über die lokalen Auswirkungen, die Umweltauswirkungen, teils auch die Klimaauswirkungen der Gasproduktion in den USA und der Exportterminals. Ich füge hier noch ein paar Punkte zur Klimabilanz von LNG aus verschiedenen Quellen hinzu. Wenn man sich das im Vergleich anguckt, sieht man nämlich, LNG aus den USA ist besonders klimaschädlich. Noch klimaschädlicher als das auch sehr klimaschädliche LNG oder Gas aus anderen Lieferländern. Was man hier sieht, ist unterhalb des Strichs das, was bei der Verbrennung von Gas an CO2 entsteht. Ja, der also ne, pro Milliarde Tonnen pro Entschuldigung Milliarde Kubikmeter Erdgas in diesem Fall. Das ist auch alles, was im deutschen Treibhausgasinventar berichtet wird. Das ist aber nicht der komplette Klimaschaden. Wenn man sich den insgesamt betrachten möchte, dann muss man auch die Vorkettenemissionen mit einrechnen. Das sind CO2-Emissionen, die bei Förderung und Transport entstehen, beispielsweise des fossilen Brennstoffs, was ein sehr energieintensiver Prozess ist, der eben auch oft noch fossil läuft. Aber es sind auch die Methanemissionen, also das direkte Entweichen von Gas in die Atmosphäre, wo es dann nochmal deutlich klimaschädlicher ist, in einem Zeitraum von 80 Jahren, nämlich ungefähr 80 Mal klimaschädlicher als CO2, was durch die Verbrennung entsteht. Und in diesem Vergleich ist die USA eben deutlich schlechter aufgestellt und versuchen einen deutlich höheren Klimaschaden als andere LNG-Lieferanten oder Gaslieferanten, auf die Deutschland auch Zugriff hat. Was wir hier verglichen haben, ist eben wegen der Vergleichbarkeit, sind die konservativen Zahlen der Internationalen Energieagentur, IEA. Auf der rechten Seite haben wir das dann mal in Bezug gesetzt zu anderen unabhängigen Schätzungen, die es gibt, die teilweise noch deutlich, deutlich höhere Werte produzieren. Also der tatsächliche Klimaschaden von US-Gas ist vielleicht sogar noch größer als hier auf der linken Seite gezeigt. Und insbesondere die Produktionsregionen in Louisiana und Texas, wo mit Fracking gearbeitet wird, haben hier eben auch im US-Vergleich besonders nicht nur hohe Umweltauswirkungen, sondern auch Methanemissionen und einen Klimaschaden. So, damit bin ich auch schon bei meiner letzten Folie. Was macht die deutsche Umwelthilfe dagegen? Wie Max schon gesagt hat, wir sind auch bekannt dafür, gerne zu klagen. Im Kontext von Venture Global haben wir ein Instrument in Stellung gebracht gegen die Lieferverträge, die es gibt, nämlich das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder auch LKSG, was nämlich großen deutschen Unternehmen einiges so an Due Diligence Verpflichtungen, Sorgfaltspflichten für die Prüfung eben der Lieferkette vorschreibt. Da geht es nicht in erster Linie um die Klimaauswirkungen, sondern da geht es um Menschenrechtsbelange, es geht um Arbeitsrecht, es geht auch insbesondere um die lokalen Umweltauswirkungen, ja, Rückgang der Fischbestände, Luftverschmutzung an den Exportterminals, Wasserqualität in Fracking-Förderregionen, solche Dinge, auch um Arbeitsschutz. Teilweise herrschen an den LNG-Export-Terminals im Bau und im Betrieb schlimme Arbeitsbedingungen. Und deswegen haben wir zunächst im Februar 25 sogenannte unternehmensinterne Beschwerde bei SEFE und EnBW eingereicht. Das gibt nämlich einen Mechanismus, dass man erstmal dem Unternehmen quasi Bescheid sagt und es in Kenntnis setzt. Da haben wir sehr detailliert recherchiert und sind auf Beschwerdeschriften von jeweils etwa 30 Seiten gekommen, die diverse vermutete oder auch schon nachgewiesene Verstöße dokumentiert haben. Weil daraufhin nicht wirklich Abhilfe geschaffen wurde. Das haben wir ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Haben wir dann noch eine formelle Beschwerde beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, dem BAFA, gestellt, was für die Umsetzung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes in Deutschland zuständig ist. Mit eben den beschriebenen Vorwürfen, die James auch schon sehr detailliert ausgeführt hat. Und der Forderung, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen oder den Unternehmen zu verordnen, den Unternehmen SEFE und EnBW, die bis zur Aufkündigung des Vertrags bzw. der Verträge reichen können. Wir haben da jetzt kürzlich erfahren, dass die angekündigte Bearbeitungszeit unserer Beschwerde etwa ein Jahr noch ist. Das ist extrem lang. Es liegt auch daran, dass wir ja vermuten, dass die LKSG-Überwachung im BAFA strategisch unterbesetzt ist. Das ist als Behörde dem Wirtschaftsministerium untergeordnet und unsere Wirtschaftsministerin und Energieministerin Katharina Reiche hat da ja eine ganz klare Agenda, die Weichen auf mehr LNG zu schalten. Insofern erwägen wir hier auch aktuell eine Untätigkeitsklage zu erheben, um eben eine schnellere Entscheidung zu erzwingen. Das ist auf jeden Fall der Stand bezüglich unserer Beschwerden unter dem LKSG. Dazu sind wir auch, das werden einige von Ihnen vielleicht auch aus den Medien kennen, in diverse Klageverfahren gegen deutsche LNG-Terminals verwickelt. Zuletzt, um hier nur eins rauszugreifen, es sind viele, haben wir gewonnen im Eilverfahren gegen die Zerstörung des Naturschutzgebiet Vosslapper Groden für das feste LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Da ist die Entscheidung in der Hauptsache, muss ich auch klar sagen, noch offen, aber da will der Konzern TESS, eins von Europas größten LNG-Terminals, mitten in ein Naturschutzgebiet bauen. Zumindest konnten wir jetzt erwirken, dass die Baumaßnahmen, die schon begonnen hatten, zunächst gestoppt werden, bis im Hauptsacheverfahren entschieden ist. Entscheidung steht da natürlich noch aus und Wilhelmshaven ist auch eines der Hauptterminals, wo dann das Gas von Venture Global angelandet werden soll. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Rückfragen und auf den Vortrag von Anka.
Ja, danke dir. Auch im Namen von allen. Das war sehr spannend. Es kommen jetzt auch schon immer mehr Fragen rein. Ich glaube, es gibt genug jetzt quasi Material, um Fragen dazu zu stellen. Das heißt, nochmal die Bitte, stellt gerne eure Fragen in Slido, bewertet die der anderen, dass wir dann gleich im Q&A da mit weitermachen können. Und jetzt als nächstes und unsere letzte Rednerin ist Anka Esser. Sie ist Klimaaktivistin vom Netzwerk Gaswende. Sie organisiert viele Aktionen zu dem Thema, unter anderem auch Stichwort Hammer Klimacamp. Das will ich aber gar nicht vorwegnehmen, erzählt Anka jetzt direkt selbst. Anka, toll, dass du da bist und you have the floor. Ich mache mal hier dich groß. There we go.
Genau, ja, ich bin Anka und seit über 10 Jahren Klimaaktivistin und ich arbeite jetzt gerade bei der Gaswende. Das ist ein Projekt, was die Klimabewegung und NGOs vernetzen soll zum Gasausstieg in Deutschland. In Deutschland gibt es schon seit über 10 Jahren tatsächlich eine Antigasbewegung. Die konnte damals erreichen, dass es zum Beispiel in Deutschland verboten ist zu fracken und auch CCS war lange verboten. Und genau, Es ist so, dass lange Zeit die relativ wenig Wissen über Gas da war und auch die Auswirkungen oder Folgen auf das Klima unterschätzt wurden. Genau, in dem Beitrag hier will ich jetzt darauf eingehen, so was unser aktueller Stand ist. Genau, also Julian hat ja sozusagen auch schon erzählt, was die DOH macht. Also eine ganze Zeit haben vor allem die Akteure Ende Gelände und die Deutsche Umwelthilfe zu dem Thema Gas gearbeitet, was anfangs auch relativ schwierig war, weil es wurde ja auch schon hier von mehreren genannt, der Angriffskrieg auf die Ukraine auf jeden Fall die Situation schwierig gemacht hat. Genau, 2024 haben wir dann davon mitbekommen, dass die internationale Gaslobby in Berlin sich gerne feiern würde, in einem Nobelhotel mitten in Berlin. Und das wollten wir uns nicht gefallen lassen. Und deswegen hat sich dann relativ schnell verschiedene Klimagruppen und auch NGOs zusammengeschlossen. Und die haben Aktionstage organisiert. Zum einen den Gegen-Gas-Gipfel, wo wir verschiedene Vernetzungstreffen hatten, Workshops, auch Podien mit dem damaligen Staatssekretär Stefan Wenzel. Der auch bei der Gegenveranstaltung eingeladen war. Und wir hatten coolerweise auch viele internationale und indigene Aktivistinnen vor Ort, unter anderem auch James. Und Andy hat auf jeden Fall auch einen Workshop gehalten zu LNG. Außerdem gab es auch eine Demo, da sieht man auch nochmal das Banner von der Gruppe von James. Und genau, es gab auch noch Aktionen des zivilen Ungehorsams von Ende Gelände. Und das werdet ihr öfter in einem Vortrag hören, aber genau, ich bin großer Fan davon, dass es auch eine Vielfalt an Akteuren gibt, die ihre verschiedenen Aktionsformate einbringen, weil für uns als Klimabewegung war es total wichtig, dass wir diesen Kongress hatten. Es war irgendwie total der Spirit nach Corona. Jetzt endlich geht es wieder los und wir brauchen das, uns auszutauschen. Und das ist irgendwie so ein Startpunkt wieder für die Anti-Gas-Bewegung in Deutschland. Aber damit auch die Gaslobby bei ihrem Kongress von uns mitbekommen hat, da hat auf jeden Fall Ende Gelände und die letzte Generation viel zu beigetragen, die zu ärgern. Genau, unser Ziel war der Gasausstieg oder ist weiterhin der Gasausstieg und eben fossile Konzerne in die Verantwortung nehmen. Seit 2024 ist total viel passiert. Also das war wirklich ein großer Startpunkt für uns. Es gibt seitdem immer mehr Vernetzungstreffen. Es gibt ein alljährliches Strategieseminar, wo wir auch zusammen überlegen, was können wir zusammentun. Man muss aber sagen, wir sind noch im Bewegungsaufbau. Im letzten Jahr gab es auf jeden Fall viele Aktionen gegen Bohrungen, vor allem, weil wir zeigen wollten, dass es sozusagen zur Gasinfrastruktur eben nicht nur LNG gehört, was sozusagen in Deutschland dann viel Thema war, LNG-Terminals, sondern eben auch die Bohrungen. Genau, aus der anderen Seite ist es natürlich auch einfacher, an lokalen Themen Widerstand zu organisieren. Und es war unter anderem in Borkum, aber auch in Bayern. Und die Geschichte habe ich euch mitgebracht, weil man da auch wieder gut sieht, wie sinnvoll es ist, dass verschiedene Akteure gut zusammenarbeiten. Es war nämlich so, als klar wurde, dass in Bayern gebohrt werden soll, haben sich Greenpeace, BUND und Fridays for Future überlegt, dass sie eine Demo machen wollen. Und am Anfang hat der Bürgermeister sogar ja, gegen KlimaaktivistInnen gelästert und hat gesagt, jetzt kommen die Ökoterroristen. Dann wurde sich überlegt, wie kann man damit umgehen? Und Fridays for Future ist mit Blumen und Kuchen gekommen und hat die lokale Bevölkerung, würde ich sagen, für sich überzeugt. Weil dann hat sich auch eine Bürgerinitiative gegründet, die es mittlerweile immer noch gibt. Mittlerweile, wenn man ins Dorf fährt, sieht man viele bunte Banner, wo Coa Gas draufsteht. Also es ist ein bayerischer Dialekt oder genau, für kein Gas. Und als dann der Bohrturm aufgestellt wurde und Aktivisten von Ende Gelände den besetzt haben, wurde nicht über böse Klimaaktivistin oder wie man es auch immer nennen will, gelästert, sondern es wurde darüber geschrieben, warum Gas schlecht ist. Also genau, das ist auch ein gutes Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren. Wo standen wir dann? Genau, wir haben beim Strategie-Seminar so ein bisschen überlegt, okay, wir brauchen ein gutes Narrativ. Alle müssen aus dem Schlaf sagen können, Gas ist teuer, Gas macht uns abhängig von Autokraten wie Putin und Trump. Und ja, aus dem Schlaf, was man sagen kann. Was habe ich vergessen? Ach so, ja, es ist klimaschädlich. Und da eben auch nicht nur auf CO2-Emissionen einzugehen. Genau, deswegen war eine Sache, ein paar Do's und Don'ts. Aufgrund der Zeit würde ich da auch schnell drüber gehen. Aber genau, dass wir eben bei Gas von Risikotechnologie reden und sagen, dass es dreckig ist und bei erneuerbaren Lösungen, dass sie sicher und sauber sind. Dass wir Wärmepumpen als die bewährte Technologie mehr in den Fokus stellen und auch zeigen, wie die uns voranbringt. Eine weitere Sache, die wir gemerkt haben, ist, wir selber wissen gar nicht, wo überall Gasinfrastruktur ausgebaut wird. Also es schwebt irgendwie so über uns, ganz viel Gasinfrastruktur soll ausgebaut werden, aber wo eigentlich? Und daraus ist das Projekt gemeinsam gegen Gaskarte entstanden. Ich habe euch hier den Link aufgeschrieben, aber ich werde dann auch gleich nochmal in den Chat posten. Es gibt mittlerweile eine Kampagnenseite, die mit einem breiten Bündnis aus Umwelt-NGOs, wie auch der Deutschen Umwelthilfe, entstanden ist. Genau, wo ihr nochmal diese Framings findet. Es gibt eine Online-Karte mit Frag den Staat, wo auch Anfragen gestellt werden können. Das ist so ein, im deutschen Recht gibt es die Möglichkeit, dass man Anfragen stellen kann und dann Informationen zum Beispiel über bestimmte Infrastruktur bekommt und wir sozusagen noch mehr Wissen generieren können. Genau, wir wollten auf jeden Fall auch eine Printkarte, weil wir so aus der Vergangenheit gelernt haben, dass es sinnvoll ist, wenn sich die Menschen auch in die WG-Küche hängen und dann noch mehr Leute davon mitbekommen. Genau, für eine Online-Karte haben wir uns entschieden, vor allem auch deshalb, weil wir die dann regelmäßig aktualisieren können. Die ist leider auf Deutsch, aber vielleicht findet ihr es trotzdem spannend, da mal reinzugucken. Genau, was man sagen muss, wir bilden da nicht die ganze Infrastruktur ab, die es in Deutschland gibt, sondern vor allem den Ausbau, außer bei LNG, weil das für uns so stark den Einstieg in diesen deutschen Gasrausch symbolisiert, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen alle LNG-Terminals abbilden. Und genau, vielleicht noch so ein paar Insights. Genau, wir haben extra die Farbe Orange gewählt, weil es so eine Warnfarbe ist. Die meisten Kraftwerke und Pipelines sind in Orange gewählt und sollen symbolisieren, okay, wir können da noch was gegen tun. Also ihr könnt euch jetzt engagieren. Also das Ziel dieser Karte ist einfach, dass Menschen sehen, ah krass, in meiner Umgebung wird ein neues Gaskraftwerk gebaut. Das ist schlecht für mich und deswegen rede ich mal mit meinen NachbarInnen, gebe das Wissen weiter und gründe eine neue Gruppe. Genau. Was wir auch durch diese Karte gesehen haben, genau, die weitere Sache, die wir, wo wir gesehen haben, die braucht es, ist wieder sowas wie die Aktionstage gegen LNG. Genau, wir wollen einen Kristallisationsmoment und einen Ort, wo wir zusammenkommen können. Und am Anfang, als wir überlegt haben, wo ist es denn sinnvoll, dieses Treffen zu machen, hatten wir eigentlich nicht an NRW gedacht. Weil viele Sachen noch in NRW stattfinden. Aber die Karte zeigt super deutlich, dass wir mit unserer Aktion ins Hotspot von dem Gasausbau auf jeden Fall von Gaskraftwerken gehen. Genau, und dass sehr viel im Raum von NRW ausgebaut wird. Und jetzt komme ich noch zu den angekündigten Aktionstagen. Genau, die bestehen eigentlich ähnlich wie beim LNG. Oder gegen den LNG Summit bei den Aktionstagen einmal aus einem Camp, wo es wieder Workshops, Vernetzungstreffen und Podien gibt. Seid ihr auf jeden Fall auch gerne eingeladen, wenn ihr die Möglichkeit habt, dahin zu fahren. Genau, das ist Hammer Klima Camp. Der Name Hammer Klima Camp kommt davon, dass wir nach Hamm gehen. Aber genau, für alle, die nicht Deutsch können, Hammer bedeutet sowas wie cool auf Deutsch. Deswegen ist der Name auf jeden Fall ganz sweet. Da freuen wir uns. Und da wird auch Andi, da wird es auch einen LNG-Tag geben, wo Andi zum Beispiel auch nochmal über Venture Global redet. Und genau, dann gibt es noch eine Demo, wo wir versuchen, einen Weltrekord aufzustellen und das größte lebende Windrad zu formen. Und es gibt Massenaktionen von Ende Gelände, wo sich Menschen mit ihren Körpern gegen die Zerstörung stellen. Und vielleicht für Leute, die jetzt gehört haben, okay, Ende Gelände wurde mehrmals genannt, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Ende Gelände genau, hat Aktion des zivilen Ungehorsams gemacht und ist 2000, also seit 2015 bekannt dafür geworden, dass Menschen mit so weißen Maleranzügen, wie ihr auf dem Plakat seht, in Kohlegruben gegangen sind und konnten so viel Druck aufbauen, dass es auch entscheidend war für den deutschen Kohleausstieg. Genau, was bringen uns diese Aktionstage, die jetzt diese Woche anstehen? Also zum einen sind jetzt schon ganz viele lokale Menschen wieder aktiviert, Dinge gegen die Infrastruktur vor Ort zu machen. Also das sind viele Berichte, die wir schon bekommen, was irgendwie total schön ist. Man muss sagen, die Campfläche, wir campen auf den Ruinen der Kohleinfrastruktur von dort, was zum einen uns zeigt, wir können Kämpfe gewinnen, aber auch zeigt, wir wollen Fehler aus der Vergangenheit nicht wieder machen und wollen nicht an diesem Ort in weiteren fossilen Einstieg gehen. Und genau, ein heiß diskutiertes Thema gerade sind ja Gaskraftwerke an Rechenzentren, was auf jeden Fall weitere Anknüpfungspunkte sein können an dem Ort, weil dort auch ein großes Rechenzentrum gebaut wird. Ansonsten haben wir halt super viele Gespräche im Vorhinein geführt und es kam auf jeden Fall schon jetzt zum Vertrauensaufbau mehr. Einer Bewegung, die eine Zeit lang auch weniger miteinander gesprochen hat. Es gab verschiedene auch Vertrauensverluste von antikolonialen Gruppen, weil in Deutschland sehr lange zum Thema Gaza geschwiegen wurde. Genau. Und ich glaube, zum Schluss kann man sagen, dass wir total gespannt sind und uns mega jetzt auf die Aktionstage freuen. Und genau, für uns ist klar, dass der Gasausstieg Handarbeit ist. Und wir hoffen, möglichst viele von euch sind motiviert, mit uns gemeinsam jetzt Hand anzulegen.
Vielen Dank, Anka, auch von dir, mit einem Blick in die Bewegung und die Aktion, die gerade in Deutschland jetzt ja Fahrt aufnimmt. Ich glaube, morgen geht es dann los, oder? Morgen ist Tag 1. Deswegen passt das alles sehr gut. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit für Fragen und ich switche jetzt mal in Englisch, damit wir alle ein bisschen einfacher miteinander reden können. So, doing this Q&A in English, and I want to actually go to the question in a bit and actually now and start connecting with what Anka said with what James said, right? So, James, we saw the picture, you and the black eyed were in the demo on the protest here in Germany as well. So wondering is like, how is the situation for civil society, for you movement, for NGOs in the United States right now? So do you see, are there protests? I heard from, Virginia, for example, that protest against a data center, for example, led to completely that they basically voted out a whole council administration, right? So is there also a political movement that starts to be, a problem for state governments or council governments? And I just give you the question here as well, so you also see that I'm just not making this up. So Marcus says, follow the money. Are the senators and Congress members from Louisiana all corrupt and paid by these companies? What about the voters? So it's maybe connecting to that. So what is the situation of the resistance on the ground, and how is that connected with, the political situation?
Yeah, well, I mean, we are undergoing all kinds of stuff in the moment. There's a massive redistricting effort to basically take some power from more left areas. Also going on right now is a massive recall effort in Louisiana to recall the governor, Governor Landry, who has been a very strong supporter of these LNGs and this carbon capture infrastructure that is being promoted here by the fossil fuel industry. There is power, I think, growing, and people are upset because unfortunately people sometimes don't get involved until it affects them, hit their wallet. And our exporting of gas, the data center demand for more gas infrastructure, has caused the electricity prices in Louisiana to go up as well. And things are unaffordable. This war in Iran, this unjustifiable war in Iran, this situation has exposed the government as working for the few, the ultra wealthy, the uber wealthy, as opposed to working for the people. And that has brought people of very differing political ideologies together, because this government, we're about to celebrate 250 years of government by the people, for the people, we the people, and in fact, it's been run by corporations and moneyed interests to the detriment of people. And so we are aligned. I think the left and the right are aligned. We on the things We want clean air. We want clean water. We want a future for our children. And we are tired of supporting multi-billion dollar companies who do not look for the interests of the people and only look for their own pockets. Those four things we're aligned on. We get in the weeds when we start talking about culture war kind of things. But the things that actually matter to most people are not being enacted by the government. And it is building a resistance to it as far as recall petitioning and we're in line with a lot of farther right folks against carbon capture, this false solution that will basically give more money to these fossil fuel companies to continue extracting and exploiting in the way that they have for decades. I hope that answered the question.
Indeed. And yes, thank you. So maybe also pass it to Justin as well, because there's another question by Marcus, incidentally, just close together, and James already mentioned it. So Marcus asks again, so one of the reasons to start the war with Iran is to sell more US LNG gas with higher prices. So Trump is not interested to stop the war with Iran. As long as the Strait of Hormuz is closed, they can sell LNG at high prices. So economics questions for you as well, Justin. So how do you view this?
In the short term, that makes sense, right? The LNG companies and the oil companies are profiting. But one of the things that's happening within the conversation of people who follow LNG and talk about it is that they expect that what's happened here, that so many countries are realizing they're reliant on this expensive imported fuel. And honestly, you're reliant on what Donald Trump decides to do given day to day, and it's not a very secure position. So the good news for the climate is that the general consensus within energy analyst community is that long term, this is going to be bad for LNG, because people are seeing that not only is it more expensive, people haven't, the global energy system is transitioning right now. And solar power is, for the first time in April, for the first time in history, the world produced more electricity with renewable power than it did with gas power. I mean, that happened just very recently. These are huge turning points in the global energy markets. And while short term, what Trump is doing is benefiting those people who he brought into the room and said, if you give me $1 billion, I'll do whatever you want. People are now realizing that China is importing less LNG. India was supposed to be a growth market. They're importing less LNG. And so I think that what Trump is doing and what he's done with this war and pushing fossil fuels on the world, it was an approach that even in 2022, fossil fuels were still the choice, the preferred choice. Now everyone is realizing they could use, in India, solar plus batteries is cheaper. And they don't have to rely on the import. So I think what's happening is and James talked about the unaffordability and the political resistance in the United States to data centers is all about electricity costs. And that if they power these data centers with gas power, it's going to raise the price for everyone in the US. And it's the first thing I've seen. I've been following US politics since George Bush was starting wars in Iraq. This is the first issue I've seen where people on the right and on the left are saying no to data centers, like they're united. And so I think it's a very interesting time where the fossil fuel industry is fighting really hard to control the markets and to keep market dominance. But the economics of clean energy are just beating them.
Yeah, thank you very much. Anke has a hand.
Ja, ich finde die Frage zu der Organisierung zu Rechenzentren mega spannend. Ich würde sagen, es bahnt sich in der deutschen Klimabewegung auf jeden Fall an, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen wollen. Also wir hatten jetzt vor so einem Monat, gab es eine Bewegungskonferenz von NetzaktivistInnen und Klimabewegung, wo sich zu dem Thema ausgetauscht wurde. Jetzt auf dem Klimacamp haben wir auf jeden Fall auch wieder verschiedene Workshops dazu. Und nach der Aktion ist auch noch mal ein bisschen die Frage, so was kommt danach? Und auf Klimacamps im Sommer wird das Thema auf jeden Fall auch viel diskutiert werden, aber ich habe das Gefühl, wir können uns da noch viel von der USA oder von Kämpfen in der USA abgucken. Also deswegen, James, vielleicht sind wir im Austausch, wenn ihr dazu Sachen macht. Genau, und ich wollte noch generell sagen, jetzt gerade auch zu Erneuerbaren, ich glaube, so auch die Erneuerbaren müssen wir uns zerstreiten. Also ich glaube, wir haben uns voll lange darauf ausgeruht, zu sagen, ja, die Erneuerbaren sind billiger und irgendwann wird es so über den Preis geregelt werden. Und jetzt gerade merken wir so ein bisschen den Kipppunkt, dass einfach so die fossile Lobby teilweise Leute in der Regierung hat, die halt ja, ihren Lobbyfreunden sozusagen auch das organisieren. Also in Deutschland ist es ja nicht so, dass Gaskraftwerke sich lohnen, sondern so, das ist eigentlich die teuerste Möglichkeit, Strom zu produzieren. Und da an dieser Frage denken wir, glaube ich, gerade total viel rum. So als Klimaaktivistin waren wir nie so Promoterin von einer anderen Technologie. Ob wir auch, also unsere Kämpfe sich da verändern müssen, dass wir auch mehr über Lösungen reden. Und vielleicht ein Beispiel dazu. Es gibt gerade ein Projekt, was aufgebaut wird, wo wir versuchen, zusammen uns zu organisieren mit Beschäftigten aus der Windenergie, weil Reiche gerade extrem versucht, also unsere Energieministerin, die auch aus der Gaslobby kommt oder da Verbindungen hat, die Erneuerbaren zu blockieren. Und leider setzen sich halt gerade wenige für die Windenergie ein, weil die ArbeiterInnen halt auch oder die Beschäftigten nicht in der Gewerkschaft organisiert sind. Und deswegen zu gucken, so wie können wir als KlimaaktivistInnen uns auch mit Beschäftigten zusammenschließen und uns organisieren, ist gerade bei uns auch voll die große Frage. Und vielleicht sozusagen, um eine Frage in die USA zurückzugeben, ob, also ich meine, James, du hast ja selber auch in der Energieindustrie gearbeitet, aber ob es da irgendwie ähnliche Verknüpfungen oder so Zusammenschlüsse gibt.
So interesting. So I'm giving the question directly to James because now you're discussing among yourselves. I love that. So James, how's with the workforce in the fossil fuel industry? Do you see start to see cracks there?
Yeah, I mean the reality is that the there's not that many jobs anymore in oil and gas here. They do employ a lot of people. Most of my friends are working. My brother-in-law actually took a job with Venture Global. But the reality is like we have a future that part of it could be cleaning up the mess of the oil and gas industry. And so people who are in this, we have all these abandoned wells, but at the same time we have the ability to upgrade our grid. Our grid is far behind, right? And so there's a lot of workforce development that could happen. And you're not going to have the AI out there stringing up the electricity poles and the infrastructure needed to do this transition. So you know, that's the unfortunate part of deraveling this IRA that the Biden administration had done, is there was a lot of money to develop workforce and to give jobs to prepare us for a transition. And you know, as far as the people do not love working for oil and gas as much as they love being able to pay their bills. And if we provided opportunity in other places where they could provide for their family, they would jump on that in a second. And I think that
Thank
is the
you.
point. Yeah.
Yeah, great. Just want to plug in here a webinar we did for the Germans audience actually, but I think YouTube can also easily translate this. So there was a study here done in Germany by the last government, and now the new government actually didn't want to publish it. They wanted to hide it a bit on basically the money regional communities and communities in a whole can actually earn from renewable energy. So because renewable energy is actually creating a lot of wealth and income for local communities, right? Right, so I put that in the chat. It's in German, but you know, it's nowadays with AI and data centers, you can all translate. This is all coming full circle. So I want to go to James and to Julian. Sorry, and Julian, you get the top two questions here. But I already know that you will answer them. I have also some thoughts on that as well, actually. So Ulrike asked, so can the LNG contracts be terminated before they normal expiry, and or will there be punitive payments there if for any lost profit or something like that? And then also the question that comes up a lot, actually. So where are those long-term contracts coming from? And many asking, are they coming from the last government where the Greens were involved as one of three partners? So maybe Julian, can you talk to us about, you know, what's with the contracts, how to get out of them, and how they came about. And then maybe we can also, after that, so going to answer that, and then I want to open for the last, you know, 10, 15 minutes maybe, also the question of overcapacity, because this is obviously an also interesting political question. So Julian, maybe on the kind of contract side of things.
Yes, I'm happy to. So unfortunately, these contracts can't easily be cancelled. They usually include take or pay clauses, which are exactly what they sound like. You either take the entire LNG volume or you pay anyway. How precisely the different contracts work isn't entirely clear because the contracts themselves aren't public. So a cancellation is usually only possible in specific cases that would have to be mentioned in the contract. So force majeure, violation of the contract by one of the parties, or indeed changed laws, possibly. So no, they can't be cancelled easily in the context of Venture Global. If the BAFA, the agency I mentioned before, finds that these contracts violate Germany's supply chain law, then potentially there could be a case. But no, in general, this is what the lock-in effect means, where the German importers have entered into a contractual agreement to take these amounts of LNG. And then if some of them go bust over this, the public ownership of some of these importers, public at either the level of the federal government or state or a federal state, so more local government, then this also has implications, obviously, for taxpayers. And that's extremely concerning. They can, however, usually be renegotiated. So if the German government makes a decision to basically influence the companies that it has shares in to do that, there is some leeway. But overall, this is precisely the lock-in effect that we see. Also because these long-term contracts are then used to justify LNG infrastructure. So who did it? The second question, or which government rather? I actually happen to have the figures here because I had to look at this last week. So under the former government with the Greens, the Liberal Democrats, and the Social Democrats, about 360 billion cubic meters of LNG contract volumes were passed under this government. And to some extent, the reaction at the time, I would say, is understandable. We did have an unprecedented crisis with Russia's invasion, and it was clearly necessary to shift some of the Russian gas imports to other suppliers. The European Commission at the time did an assessment of how much LNG infrastructure Germany would need, and they recommended two or three floating temporary LNG terminals. The German government then at the time completely overreacted and passed an LNG acceleration law that included, at the time, 13 LNG terminals, of which 9 projects are still either already operating or in planning. So much more than would have been needed. The real scandal, maybe an additional scandal, I think, is happening under the current government, which is that this push for new LNG contracts is still ongoing. So under the new government, in its short time in office, we've had 3 new big LNG supply contracts totaling 83 billion cubic meters of LNG on top of the 360 that we had previously, which then added together gives us this figure of 442 billion cubic meters that I mentioned in my presentation. So it's both, but by now there's really no excuse for the current government to still be doing this.
Yeah. Thank you. Very important. Actually, back in the day, 2013, when those contracts were negotiated, we had Robert Habeck, the energy minister in that time, in this webinar, in this very room here, with like nearly 10,000 people. Actually, we talked about this, and I still remember like there were two answers here, because we asked him obviously the same question, right? So why not only build three, but you build 13, or then maybe nine, and so why have that overcapacity? And there were two answers to it that he gave, and I wonder what Julian and Andy and the others and Anka say about this. So one was, look, this was also the chancellery, so the head of government, pushing for this. So those social democrats historically are more, favorable of gas and fossil fuel stuff. And he said, so basically the chancellor was also very much much more cautious and wanted much more overcapacity. That was reason one. It was a bit deflecting on his part, but can still be true. And the other side, he said, it's like, look, we are potentially in a war with Russia. Right, so they and the attacks on critical infrastructure, including pipelines, Nord Stream 2 was just bombed, I think, a couple of weeks before we had the webinar or something around that. So you need some overcapacity for resilience, because if Russia decides to bomb one or two pipelines or terminals, you still need to have enough left. So those are the two kind of arguments, which is more like it's a political argument. I think it's harder to judge. But the other one, in terms of resilience, also that if it comes to a situation, you don't want to just rely in your gas delivery just on a handful of terminals. So hands first, what do you think about that argument? And do you see that argument for having a bit of overcapacity? And how much would you say you need? It's always, we're asking the same questions every, how much overcapacity? So of course it's a very difficult question, but Julian.
Yeah, to answer that. So on your first point, I would definitely say it's true. The Green Party, left to its own devices, certainly wouldn't have built up these overcapacities in terms of LNG infrastructure and also in terms of supply contracts. So yes, the Social Democrats as a coalition partner, and also the Liberal Democrats, who were obviously very concerned about Germany's economy and being able to continue to use fossil gas, they definitely share a lot of the blame here. However, Robert Habeck was also the responsible minister at the time, and he did, stand behind these plans and defend them publicly as well. So I would say, yes, I concede that is true. I certainly do not want to put the blame of all of this on the Green Party. Now, regarding the question of kind of a safety buffer, I think yes, a certain safety buffer is certainly wise, but we also need a safety buffer for the climate. And what we haven't really talked about yet is that we can do a lot of things actually to push down gas consumption even farther, faster. Sorry, faster. It's getting late than we are currently doing. So, almost all of the gas consumption that we have in Germany can already be replaced technologically. This will not always be economic. Also, the regulatory framework conditions for this are getting worse. But basically, for power generation, you have alternatives such as batteries plus renewables, which can do a lot of what new gas power plants are supposed to be doing for security of supply. For any heating that isn't really high temperature heating, you have heat pumps run with renewables that can replace gas both in homes and in industry. Yes, this isn't always easy, but still, right, there's a lot we can do to enlarge the safety buffer that we have if we look at the total import capacity that we want to have, while also benefiting the climate. Now, how large a safety buffer do we need? I would say we certainly don't need to have twice the import capacity of what we are likely to be consuming in the 30s and 40s. That would be a bit like building an entire second heating system in your home because you're worried that one of them might break down. And that just isn't very economic. A lot of this depends on subsidies as well, and we need to spend tax dollars wisely, because you can basically put them either into renewables as part of the solution, or you can say, we need a bit more security, we put it into gas, but then you make the problem worse.
Yeah, thank you. I have a hand from Anka, and then we're going to do a final round of questions, Anka.
Ja, um das ganz kurz zu ergänzen, ich meine, ich bin Klimaaktivistin, natürlich finde ich den Ausbau von Gasinfrastruktur gar nicht sinnvoll. Ich kann mich da ganz gut anschließen und ich würde sagen, das Hauptproblem ist ja nicht, dass aktuell weder in Deutschland noch in der USA Menschen in Machtpositionen sitzen, die sagen, ah, wie viel Gas brauchen wir denn so möglichst wenig, sondern eher, dass da Menschen sitzen, die sagen so, wir möchten unsere Infrastruktur weiter darauf aufbauen. Und ich würde sagen, das ist gerade auch der Anknüpfungspunkt, den wir kritisieren. Erneuerbare sind für uns am günstigsten, sie sind dezentral. Also ich meine, wenn man in bestimmte Regionen, also jetzt auch zum Beispiel in die Ukraine schaut, um eine sichere Energieversorgung zu gerne, also generieren, werden Solaranlagen aufgebaut. Genau, deswegen muss man auch ein bisschen gucken, so was sind die Folgen denn von unserem, dass wir unseren Strom oder unsere Wärme mit Gas produzieren. Und für uns als Bevölkerung, ich würde sagen, das ist deutlich geworden durch Sachen, die ich gesagt habe oder auch die James gesagt hat, ist es einfach schlecht, weiter in fossile Energien wie Gas zu investieren und die ganze Infrastruktur darauf aufzubauen. Und es gibt einfach jetzt schon, das hat ja Julian auch gerade gesagt, einfach Technologien, die für uns sicher sind. Und das, genau, deswegen bin ich dafür, das einzufordern und nicht zuzulassen, dass die ganze Infrastruktur nur auf fossilem Gas basiert.
Yeah, thank you very much. Actually, we have this discussion here. So I'm in Düsseldorf, which is like the capital of the biggest state in Germany, and we just about to pass like the central heating new central heating law. And basically, by 2045, there will be no gas infrastructure in that city anymore. So it's just it's done. So there is n so for industry, yes, there is some, and you know some of it. So you know so. Things are also moving kind of on the legislative side, even if you have a federal government that is going in the other direction. There are some positive lock-in effects as well. So that is there's also good news, I think, also for the movement to say that. I think that's always important. And I probably should say that you know, everything we are talking about, what Anka is doing, what James is doing, what Justin, what Julian, what Andy is doing, it's super important that when we look back in the 10th, right, in 2015, 2016, the situation where we are now in terms of energy transition, especially in Europe, but in Germany in particular, would have been unthinkable. And very much also the cost per unit for renewable energy. So there's an enormous transformation going on. And this is super important. This has been pushed by civil society on that side, on this side, and the other side of the Atlantic and all over the place, right? So we should never forget this, that even if like, you know, the fights are getting harder, they are getting harder because, you know, it's the last bits now. It's so they're getting in trouble, and we're basically on in the last legs of that fight or in a new phase of that fight. And it's always to remember that there have been successes there. So for personal health, I think it's very important. Also, Justin, maybe a hand, and then there I was going through the question as well, but I think we basically covered really well if you haven't seen anything else. So we'll just give Justin maybe the final word, and then we close on time because I think we covered it quite well. Justin.
Yeah, I just wanted to follow up on the last point you made, which I think is critical. I've been doing this work since 2014, and like you said, what we have achieved would have been unthinkable in 2014. But when we talk about LNG, I mean the LNG industry, these terminals can take 5 or 10 years to build and tens of billions of dollars. When they were making the decision to build some of these, commercial battery storage was unaffordable. You couldn't make a case for it. The price for commercial utility scale batteries last year fell 45%, and it already had dropped a huge amount. When I was looking at decarbonizing heavy trucking just 5 years ago and doing research on that, we were talking about hydrogen and we're talking about LNG as being because batteries would never be affordable, that we'd never have the energy density. And there was an article this morning about how China will be start. Importing, they're going to be exporting their trucks to Europe, heavy trucks. So we're decarbonizing heavy trucking with batteries. And the cost of solar plus storage is cheaper. In India, it's so much cheaper than gas. So there's so much good news. And what we need to do is start to get our policymakers to acknowledge that and stop acting like it's 2015.
That's a, perfect closing argument, I would say. Thank you so much. That's exactly what we need to do. I think we played a part tonight, gave you all of the information that's needed. Please do share it. Also, jetzt gehe ich nochmal auf Deutsch. Teilt diese Informationen gerne mit euren Families, mit euren Freunden. Wir stellen das ja sowieso online. Ihr habt das vielleicht jetzt auch das Recording gehört. Es geht ja nochmal Podcast. Teilt das, weil das einfach echt viele Leute wissen müssen und dass sie sich ein eigenes Bild machen können. Und wenn ihr Lust habt, und wir schicken die Links nochmal rum, kommt nach Hamm zum Klimacamp, macht da mit bei den Aktionen oder auch den vielen anderen Aktionen. Und das ist, finde ich, was Anka gesagt hat, und ich will dafür noch 20 Sekunden nehmen. Der Einsatz gegen fossile Energien und für die Energiewende und für Klimaschutz, das ist nicht alles dasselbe. Man muss sich, wie Anka gesagt hat, nicht festkleben, so das eine Extrem. Man muss auch nicht auf Demos unbedingt gehen. Es gibt viele, viele Aktionen, wie man machen kann, die zu einem und zu einem selbst einfach passen. Und das ist das Schöne auch an der Klimabewegung, auch an der Umweltbewegung. Ich glaube, das darf man noch nicht vergessen. Auch ein Video hier zu teilen und mit anderen Leuten drüber zu reden, ist eine Form von Aktivismus, der total wichtig ist, und auch irgendwie eine Spende für die Organisationen, die hier sind, ist auch eine super wichtige Sache. Also es gibt viele Arten, mitzumachen. Und in diesem Sinne ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Europe Calling. Wir sind 2 Wochen wieder da. Da reden wir mal wieder über den Faschismus. Muss man immer weiter darüber reden. Gibt es viele Gründe. Einladung dazu kommt bald. Bis dahin einen schönen Abend und danke für allen euren Einsatz. Ciao.